ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
So hört sich eine Lokomotive der Deutschen Reichsbahn in der heutigen Ausführung an. Von Soundgeneratoren und Dampf aus dem Lokschornstein konnte man allerdings zu DDR-Zeiten nur träumen. Und trotzdem war die Modelleisenbahn eines der beliebtesten Hobbys. Ich bin Frank-Michael Bauer, begrüße Sie zum Exquisit-Podcast. Ich selbst hatte auch eine schöne H0-Anlage, mit der die ganze Familie gespielt hat. In diesem Podcast plaudere ich mit einem Modelleisenbahn-Fan, der kleinen Loks und Waggons schon seit 1967 die Treue hält, Matthias Hengst vom Modelleisenbahnclub Elbflorenz in Dresden.
Das Faszinierende ist, dass man bei der Modellbahn seine eigene Welt schaffen kann, also wie eine Traumwelt sozusagen.
Und in diese Fantasiewelt tauchen wir auch etwas ein. Eigentlich hat Modelleisenbahn gar nichts mit Weihnachten zu tun und trotzdem gilt sie als Klassiker der Adventszeit. Einmal Lokführer sein auf seinem ganz eigenen Rundkurs. Ja, dieser Traum erfüllte sich gerade auch zu DDR-Zeiten meist im Dezember. Entsprechend beseelt geht unser Exquisit-Podcast mit dieser Ausgabe an die Eisenbahnplatte und erinnert an fahrende Träume von großen und kleinen Kindern in N, TT und H0. Natürlich hatte auch mein Kollege Dirk Henze eine Modelleisenbahn, obwohl die Rangierbreite nicht üppig war. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Gleis.
Nichts hat mir in der Adventszeit mehr Spaß gemacht als der öffentliche Schienennahverkehr im Kinderzimmer. Die H0 Modelleisenbahn hatte bei uns nur einen Dezemberfahrplan. Die restlichen Monate lag sie in Kartons verteilt in meinem Bettkasten. Ging nicht anders. Neubauwohnung, 60 Quadratmeter und meine Eltern bestanden einfach darauf, dass man in meinem Zimmer irgendwann auch mal ordentlich zu Fuß gehen kann. Wir hatten keine Eisenbahnplatte mit fest installierten Straßenbildern und Baumalleen, dazu war gar kein Platz. Unser Streckennetz wurde jeden ersten Advent neu verlegt, inspiriert von Auslegware und Möbeln. Hier steht der Schrank, kann der da nicht weg? So, kann er nicht, aber irgendwie muss er sich im Bahnhofsviertel nützlich machen. So entstand jedes Jahr ein ziemlich abgefahrenes Durcheinander aus Schienen, Weichen, Kabeln und Signalen. Das war landschaftlich nicht schön, aber der gesamte Fußboden meines Kinderzimmers war in Bewegung. Als hätten wir leuchtende Mäuse. Ja, leuchtend. Ich hatte eine E-Lok mit zwei Doppelstockwaggons, die richtig Licht machten. Der Wahnsinn. Muss nicht erwähnen, dass ich diese Schätze, als wir sie kauften, am ausgestreckten Arm vor mir hertrug, als käme ich von einer Krönung. Mein Vater übrigens auch. Er war überhaupt der technische Leiter unserer Mobilmachung auf Gleisen. Eine herrliche Zeit, wenn auch mit Abstrichen beim Arbeitsschutz. Zwar konnte ich ein ganzes Eisenbahnnetz direkt von meinem Bett aus steuern, aber wenn ich das Bett mal verlassen musste, war das Ganze eine Art Parcours durch Mausefallen. Man wusste gar nicht, wo man hintreten sollte. Deshalb kam es auch am Morgen des 30. Dezember 1982 zur größten Katastrophe in der Kinderzimmer-Eisenbahn-Geschichte. Weil draußen schon jemand Silvesterknaller für nötig hielt, stand ich schlaftrunken auf, um das Fenster zu schließen und übersah den Trafo. Der anschließende Stolpersturz zerstörte ein Bahnhofsgebäude, zwei Güterzüge, einen Lokschuppen und die komplette Südumfahrung meines Schreibtisches. Autsch, das hat wehgetan. Ein empfindlicher Schlag für die Dirksche Reichsbahn.
Na, da war ja was los im Kinderzimmer. Aber es hat hoffentlich ein Wiederaufbauprogramm gegeben. Der Exquisit-Podcast bewegt sich diesmal also auf den Spuren der Modelleisenbahn. Spurbreite N bis H0 waren gängig im Osten, ein großes Hobby in der DDR. Und dem war auch Matthias Hengst vom Modelleisenbahnclub Elbflorenz in Dresden verfallen. Ab wann haben Sie mit Loks und Waggons gespielt? Mit 5, 6 Jahren vielleicht?
Genau wie Sie sagen, mit 5. Da wurde mein kleiner Bruder geboren. Da waren wir zwei Jungs zu Hause. Also Puppenstube und Puppenhaus hatte sich dann erledigt. Mein Vater hat dann gesagt, jetzt haben wir zwei Jungs. Jetzt fangen wir Modellbahn an zu bauen. Und wir hatten bloß ein Kinderzimmer zu zweit mit 9 Quadratmeter. Und da passte halt nur TT rein von der Größe her, wenn man ein bisschen was gestalten wollte. Das ist dann eine 2 Meter mal 1 Meter große Anlage geworden, die dann nur Weihnachten aufgestellt wurde oder gebaut wurde. Und im Laufe des Jahres war die auf dem Boden oben.
Das war In den 60er Jahren, vermute ich jetzt mal.
Das war 67, die erste Anlage.
67. Und Sie sprechen ja schon von einer Anlage, dass die gebaut wurde. Da war offensichtlich Ihr Papa auch derjenige, der sich sehr für Modelleisenbahnen interessierte?
Ja, zwangsläufig, weil zwei Jungs da waren. Da war das Hobby nun mal Modelleisenbahn.
Hatte er was mit Eisenbahn zu tun?
Nein, er ist Maurer gewesen. Überhaupt nicht. Hat sich aber dort angelesen. Es gab ja zu DDR-Zeiten auch Literatur für die breite Bevölkerung. Es gab solche Bauhefteln, wo man von 1x1 der Modelleisenbahn, wie man Elektrik macht, wie man Gleise verlegt. Es gab Gleisplanhefte, wie man verschiedene Anlagen bauen kann, nach Vorbild. Das war alles da. Also es war für alles gesorgt und es war ja auch sehr preiswert. Es gab zwar fast nichts zu kaufen, alles unterm Ladentisch fast, aber es war preiswert.
Es war preiswert und ich habe sowieso immer gestaunt, woran kann denn das gelegen haben, dass das gerade im Osten so verbreitet gewesen ist, also in der DDR. Jeder Junge bei mir in der Klasse auch hatte irgendwie eine Eisenbahn.
Naja, so viele andere Hobbys gab es ja nicht und Handy gab es keins, es gab kein Internet. Man muss ja irgendwas machen, entweder man geht raus an die frische Luft oder man beschäftigt sich halt mit einer Modelleisenbahn und es ist auch frühzeitig von oben geleitet worden, weil ja die Modelleisenbahner ja dann später auch mal zur Bahn gegangen sind, also sehr viele. Also die Clubs sind nur staatlich unterstützt worden, ob das jetzt die Pioniereisenbahn in Dresden war oder wir das als Modellbahnclub. Also jede größere Firma ab 1000 Beschäftigte hatte auch einen Modellbahnclub im Werk. Viele sind dann auch später zur Bahn gegangen, wie ich selber ja auch.
Ich wollte sagen, ja, bei Ihnen war das wahrscheinlich auch so gewesen, genau, ja? Korrekt. Also Sie sind nicht Maurer geworden, sondern Eisenbahner quasi.
Richtig,
ja. Sie haben an der Verkehrshochschule in Dresden studiert.
Ja, Schienenfahrzeugbau, also von der Pike auf. Hab das dann auch hier ausgeübt im RAW Dresden hier, wo jetzt unser Club ist übrigens. Und habe hier mit Güterwagen konstruiert oder umgebaut. Leider ist dann nach der Wende das Werk dann zugemacht worden, sodass ich mich umorientieren musste, bin bei der Bahn noch geblieben. Bin dann auf die Reichsbahndirektion Dresden gegangen, in der Stadt drin, am Hauptbahnhof und habe dort Personalplanung und Triebfahrzeugplanung gemacht, etwa 10 Jahre lang.
Sie sind dem Modellbau auch treu geblieben, also damals 67 die erste Anlage hat es angefangen und auch bis heute ohne Unterbrechung?
Ohne Unterbrechung, richtig. Also dort habe ich dann schon mitgebaut, es gab dann Weihnachten, wo wir die erste Anlage hatten, wo ich 5 oder 6 war, gab es dann zu Weihnachten auch immer solche Häuseln, die man selber bauen musste.
Ja.
Das war dann immer die Beschäftigung zu den Feiertagen. Weihnachten gab es dann als größeres immer eine Lok, weil die war relativ teuer. Das war ungefähr 1/10 vom Monatsverdienst von meinem Vater, hat so eine Lok gekostet. Heute würde man drüber schmunzeln, was die gekostet hat, weil es billig war, aber damals war das sehr teuer. Und habe dann nach und nach, so mit 10, habe ich dann schon die Anlagen selber gebaut eigentlich.
So zeitig, ja. Also wenn man es von der Pike auf lernt und gezeigt bekommt vom Vater, der wahrscheinlich auch dieses handwerkliche Geschick dann hatte, denn das war ja ein bisschen kleiner, das Ganze und filigraner, was eine Modelleisenbahnanlage anbelangt. Und was hat Sie fasziniert daran, dass Sie immer dabei geblieben sind? Was ist für Sie das Faszinierende daran?
Das Faszinierende ist, dass man bei der Modellbahn seine eigene Welt schaffen kann. Also wie eine Traumwelt sozusagen, nach eigenen Vorstellungen. Ob das jetzt 10 sind, beladet 10 oder Bahnsteig 10 oder Verabschiedungsszene, immer verabschiedet sich oder es wird geheiratet, da kann man ja alles im Modell nachgestalten. Und das hat mit der Realität insofern zu tun, dass man versucht, das so zu gestalten, wie das bei der richtigen Bahn war. Aber man kann eben viel, was man möchte, hineininterpretieren, also positiv gesehen.
Sie haben es ja schon gesagt, es gab eine Menge Modelleisenbahnclubs und viele sind ja auch über die Wende bestehen geblieben. Und der Modellbahnverein Elbflorenz, zu dem Sie gehören, wo hatte der seinen Ursprung?
Der hatte einen Ursprung auch in der Schule, 500 Meter von hier entfernt, in der Rübezahlschule, 1969, gegründet.
Das war eine POS wahrscheinlich,
Das war eine POS. Es sind noch einige Mitglieder, sind heute noch hier, die sind jetzt 86 vom Alter her. Die sind noch von Anfang an hier, 2 glaube ich noch. Und entweder war es in Schulen oder es waren Betrieben. Das war dann wie freiberufliche Tätigkeit, dass die Schüler dann eben am Nachmittag, wenn sie Hort hatten oder so, eben dann nicht draußen rumgerannt sind, sondern im Keller gebastelt haben an der Modellbahn. Und aus so einer Schularbeitsgemeinschaft ist dann unser Club hier entstanden.
Die Unterstützung damals von der Deutschen Reichsbahn und in dem Fall vom Reichsbahnausbesserungswerk war bestimmt auch sehr gut organisiert.
Ja, also wir mussten keine Miete bezahlen, wir haben Räume gestellt bekommen und ich sage mal zu der Zeit, so Mitte DDR-Zeiten, 70er, 80er Jahre spielte finanziell auch keine Rolle. Also wenn wir was brauchen, konnte das gekauft werden, weil eben aus dem Modellbahnclub immer der Nachwuchs gewonnen wurde. Das war ja immer kompliziert, zur Reichsbahnzeiten entsprechend Nachwuchs zu bekommen, die zur Bahn gehen wollten. Und der ist eben aus den Modellbahnclubs rekrutiert worden.
Da waren schon jene jungen Leute, Kinder, junge Leute, die sich dafür sehr interessiert haben. Aber meistens war es ja wirklich immer so, es ist hauptsächlich so ein Hobby von Männern. Man sagt immer so 90% derer, die sich dafür interessieren, das ist das männliche Geschlecht.
Ja, also wir haben hier 100% Männer, leider keine Frauen, die im Club mit sind. Wir haben es ein paar Mal versucht, aber es hat eben nie so richtig funktioniert. Hätten wir natürlich gerne, weil die auch gut basteln können und eher so die Landschaften und das Zubehör machen. Aber es ist eben rein männerdominiert. Also das ist schon immer so gewesen.
Ja, aber wie gesagt, es ist in dem Fall so eine Domäne, aber Sie wären auch daran interessiert, wenn jetzt jemand sagt, ich interessiere mich dafür, ja. Ich bin ein Mädchen, ja. Ich möchte hier gerne mitmachen oder sowas. In jeder Zeit stehen da die Türen offen.
Richtig. Ja, ja. Bei uns geht es ab 11, also ab 5. Klasse, nehmen wir auch Jugendliche auf oder Kinder. Wir haben auch eine große Jugendgruppe von 11 Schülern mittlerweile, von 11 bis 18 Jahren. Mhm. Und die kriegen jetzt auch neue Bastelaufgaben. Wir bauen jetzt auch eine ganz neue große Anlage, in TT übrigens wieder. Und die kriegen so kleine Aufgaben, was sie dann so gestalten müssen und mitarbeiten können. Und die sind auch ganz aktiv, was es digital Modellbahn betrifft. Da sind die meisten schneller vom Begreifen her und vom Umsetzen her als wir Erwachsene, die auch schon ein bisschen älter sind.
11 bis 18 Jahre, die in der Jugendgruppe sozusagen sind, hat auch nicht jeder Verein. Ich glaube, manchmal hapert es auch so ein bisschen am Nachwuchs, ne?
Das ist richtig, aber wir müssen ja in der Zukunft schauen. Wir wollen ja auch in 20 Jahren hier noch basteln und existieren, wenn wir keinen Nachwuchs haben. Wie gesagt, unser Alters ist es 86. Das heißt, irgendwann sind mal keine mehr da, weil das dann von oben her weniger wird. Deswegen müssen wir von unten her nachziehen.
Wenn man hier in Ihre Halle, kann man schon sagen, in den Saal reinkommt, das ist der ehemalige Speisesaal des RAW Dresden.
Richtig, genau.
Wo sich die Anlage befindet, beziehungsweise wo sich die Anlagen befinden. Es sind ja mehrere. Stellen Sie dir mal vor, Sie haben eine H0-Anlage.
Das ist die große Clubanlage. Das ist die Anlage, die es schon in der Rübezahlschule gab, seit 1969.
Da hat die sozusagen ihre Anfänge genommen.
Das ist auch eine Segmentanlage. Also mit der kann man auch auf Ausstellung gehen oder konnte auf Ausstellung gehen. Wir haben zu DDR-Zeiten immer den Ernst-Thälmann-Saal im Dresdner Hauptbahnhof, Bahnsteig 17, dort immer unsere große Weihnachtsausstellung gemacht. Und da kann ich mich noch daran erinnern, dass dort die Leute Schlange gestanden haben, um dort reinzukommen. Also bis zur Treppe runter, 100 Meter Schlange, war da keine Seltenheit. Mhm. Jetzt ist das natürlich, die Hobbys sind jetzt breiter verteilt in der heutigen Zeit und es gibt viel vielfältige Sachen. Da ist Modellbahn eins davon. Aber wir merken auch, dass die Jugend sich zunehmend wieder dafür interessiert und eigentlich von irgendwelchen nur sinnlosen Spielen, sagst du mal in Anführungsstrichen, wieder wegkommt und was mit der Hand machen will, also wirklich was basteln will.
Und vielleicht auch was Dauerhaftes.
Was Dauerhaftes, was man auch sieht, dass was fertig geworden ist, was dauerhaft ist. Mhm. Also das ist die große H0-Anlage, das ist unser Herzstück hier im großen Saal.
Wenn man das mal flächenmäßig sehen würde, wie groß ist die? Wie viel Quadratmeter?
Die ist knapp 60 Quadratmeter.
Oh, die ist größer als meine Wohnung.
Ja, richtig. Also nur die Anlage. Und man kann mit 12 Zügen gleichzeitig fahren. Die ist also so halbautomatisch. Also die Stellwerke oder die Bahnhofstellwerke sind so gebaut wie beim großen Vorbild, dass man also richtige Fahrstraßen hat.
Wir gucken ja quasi auf diese Anlage. Und dann stelle ich mir so vor, Sie sagen, können 12 Züge gleichzeitig fahren. Ist das vollautomatisiert oder kann man da auch noch mit der Hand steuern?
Nee, alles mit Handbetrieb. Ja. Man muss also schauen, man muss auch aufpassen. Es gibt natürlich Fahrstraßenabhängigkeiten. Das heißt, der zweite Zug kann erst fahren, wenn der erste die vorgehende Fahrstraße verlassen hat. Funktioniert zu 90%, also nicht immer.
Ja, also wenn das Signal rot ist, dann bleibt man stehen.
Richtig, wie bei der großen Bahn.
Er bleibt nicht von alleine stehen, wenn das Signal rot ist, oder muss man...
Doch, er bleibt stehen.
Ja, richtig. Also dass da nichts passiert, dass der andere Zug, der ICE oder ein Güterzug
vorfahrt. Kann theoretisch nie drauffahren.
Theoretisch nicht.
Ab und zu, Sie sagen schon passieren,
das Restrisiko ist 10%.
Richtig. Ja, das ist dann immer, wo Menschen mitspielen, kann natürlich was passieren.
Ja, leider.
Die Technik kann auch mal versorgen.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Das ist die Großanlage, also knapp 60 Quadratmeter. Ja. Mit der gehen Sie aber nicht mehr auf Reisen.
Nein, die ist jetzt so alt, dass wir die am Leben erhalten. Also wir machen lebenserhaltende Maßnahmen mit der großen Anlage.
Wird dann noch angebaut oder?
Es wird auf der Anlage selber von der Landschaft her was verändert. Wir haben eine Schmalspurbahn jetzt neu gebaut. Also in der vorhandenen Anlage wird noch gebaut.
Ja, das heißt also, in der H0-Anlage ist noch eine kleinere Spurbreite, wenn Sie sagen, da ist eine Schmalspurbahn mit drauf.
In der H0 eine große Hauptbahn, die zweigleisig ist. Dann haben wir eine Schmalspurbahn, also so wie in Radebeul Osten, wie in Heinsberg nach Gipsdorf. Schmalspurbahn, auch in Größe H0. Die ist mittlerweile 34 Meter lang. Also auch sehr groß. Dann haben wir nach davor gebaut eine Straßenbahn nach Dresdner Vorbild, also auch original Dresdner Fahrzeuge. Dann haben wir noch ein Fahrlokalsystem. Wir können also auf der Straße fahren mit Autos oder LKWs. Ja, das ist eigentlich alles.
Ja, das ist eine ganze Menge. Das ist die Hauptanlage, die H0-Anlage. Richtig. Und dann geht es eine Stufe drunter in den TT-Bereich.
TT-Bereich haben wir auch eine Clubanlage, die steht hier auf der rechten Seite. Die ist auch 5 Meter lang und 1 Meter breit. Das ist so mein Lieblingskind, weil ich ja TT-Bahner bin. Und mit der habe ich angefangen, wo ich hierher gekommen bin, vor mittlerweile 36 Jahren. So lange bin ich jetzt schon in dem Club. Und die haben wir auch mal ursprünglich als Jugendanlage gebaut. Und die ist jetzt auch immer nach und nach verfeinert worden. Und auch diese TT-Anlage hat wieder einen Schmalspuranteil. Mhm. Auch wieder wie Radebeule, wie Heinsberg.
Was total interessant ist, ist ja auch die Situation, wenn man mal mit einer Spurbreite angefangen hat, dann bleibt man der immer treu. Das hat bei mir zum Beispiel auch funktioniert. Ich habe mit H0 angefangen und wollte nichts mit einer anderen Spurbreite zu tun haben. Woran liegt das? Ich habe mich das auch immer die ganze Zeit gefragt, weil man wahrscheinlich damit im wahrsten Sinne des Wortes sozialisiert wurde und aufgewachsen ist.
Ja, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Die einen sagen, TT ist für mich die richtige Größe, weil da kann ich auf 2 Meter mal 1 Meter mehr bauen. Da kann ich 2 Bahnhöfe bauen oder eine verschlungene 8 und einen Nebenbahnhof, was in H0 in der Größe nicht gehen würde. Andererseits muss man wieder sagen, H0 gibt es auch viele Liebhaber, weil die Detailfülle viel größer ist. Man sieht jede Niete. Die Lok ist viel detaillierter als ein TT oder N, das ist ja noch kleiner. Und natürlich muss man gucken, wie die Fingerfertigkeit ist. Mit N und Fingerfertigkeit, da ist da nichts mehr zu machen. In TT geht es gerade so, in H0 kann man natürlich viel selber basteln, umso größer wie das wird. Sie sehen ja hier oben über unseren Köpfen die Gartenbahn. Ja. Das ist dann noch größer, das Lehmanns Gartenbahn. Das ist dann eher was für Große, aber dann braucht man schon einen Garten oder man braucht ja einen Kreis, der 10 Meter dann groß ist.
Ja.
Das ist natürlich dann detaillierter, noch besser.
Ich kann mich erinnern, der ehemalige Ministerpräsident Kurt Biedenkopf, der hatte auch eine Gartenbahn.
Ja, ja. Das ist natürlich dann das große Nonplusultra, so eine Gartenbahn zu haben. Da kann man natürlich sehr viel draußen auch machen. Mhm. Und natürlich auch an der frischen Luft. Aber natürlich auch betreuungsintensiv, weil man im Winter alles reinräumen.
Haben Sie eine Gartenbahn?
Nein.
Nein.
Ich habe nur TT.
Sie haben nur TT. Gehen wir mal zurück so in die Zeit der DDR. Sie hatten das vorhin schon mal angesprochen gehabt. Was war die größte Herausforderung, wenn man eine Modelleisenbahnanlage hatte? Material zu bekommen, ne?
Das Material zu bekommen, ja. Literatur gab es dazu. Also das war relativ gut ausgestattet mit Anleitungen, Gleisplänen. Es gab wenig vom Vorbild, da gab es nur den Modelleisenbahner zu DDR-Zeiten als Zeitschrift. Der hatte auch Bastelanleitung mit drin, konnte man auch selber basteln. Und die Fahrzeugvielfalt war aber relativ begrenzt. Also es gab in TT am Anfang eine Dampflok und eine Diesellok und einen Personenwagen, einen Schnellzugwagen und 10 verschiedene Güterwagen. Und das wurde dann auch später dann umfangreicher. Mhm. Und wenn sie aber Schmalspur dazu machen wollten zur TT, das gab es zu DDR-Zeiten gar nicht.
Gab es N zu DDR-Zeiten?
N gab es. Es gab ursprünglich H0 und N. Und TT kam dann erst 1957 dazu, durch Zeug und Wegwert aus Berlin. Das war eine Firma, die hat sich 1946 gegründet, durch den Herrn Zeug und den Herrn Wegwert. Die haben vorher Großspuren gemacht, 0 und H0. Und 1957 haben die mit TT angefangen, weil es gab einen Pedant in alten Bundesländern dazu, das war Rockhall. Und die waren sehr erfolgreich auf dem TT-Markt. Da hat man sich natürlich auch gedacht, auch von der Staatsführung her, wenn wir das auch machen würden, könnten wir ja exportieren.
Mhm.
Deswegen war die erste Lok eine Bundesbahn-Diesel-Lok,
man
TT hergestellt hat.
Die hat man wahrscheinlich bei uns aber gar nicht zu kaufen bekommen.
Doch, konnte man kaufen, aber für mich war das natürlich jetzt keine Lok, die bei der Deutschen Reichsbahn eingesetzt wurde. Mhm. Es gab eine Dampflok, das war die 2310, das war eine Neubau-Dampflok von der Deutschen Reichsbahn. Und die V200, das war eine Bundesbahn-Diesel-Lok, die bei uns gar nicht gefahren ist.
Da war die Produktpalette ja dann doch erstmal am Anfang sehr übersichtlich. Ja. Sie haben schon gesagt, es gab also die Lok, also die Triebwagen, die ziehen konnten.
Ja.
Da war nicht viel im Angebot, das hat sich dann erst so nach und nach gesteigert. Sah es in Westdeutschland besser aus? Gab es da mehr?
Ja, in Westdeutschland war TT wirklich ein Nischenprodukt, nur durch die Firma Rockwell vertreten. Die hatten, glaube ich, 3 oder 4 Dampfloks.
Also auch nicht so viel.
Auch nicht so viel.
Mhm.
Und komischerweise hat dann Rockwell nicht überlebt. Also die sind dann eingegangen, ich glaube in den 60er Jahren. Und Berliner TT-Bahn, so hieß es dann nach 1972, wo es verstaatlicht wurde, war weltweit meiner Meinung nach der einzige Großserienhersteller für TT. Also Maßstab 1 zu 120. Mhm. Und haben wir durch überall hin exportiert dann auch.
Ich kann mich sogar noch ganz gut daran erinnern, wenn ich mit meinem Vater so um Weihnachten herum einkaufen gegangen bin, da war ich immer scharf gewesen, dass wir auch in den Modelleisenbahnladen mit reingehen. Ja. Der hatte so Fensterläden, die aus braunem Holz gewesen sind und die Tür, die war wie so eine Ziehharmonika zum Aufziehen. Dann kam die normale Ladentür und wir haben schon immer vorher angestanden und haben dann gewartet, bis der Inhaber kam. Und dann haben wir geguckt, was es noch gibt in den Glasvitrinen, in den Auslagen. Und dann hat er immer die Schuber aufgezogen, wo so eine Lok drin lag und sowas. Und dann hat mein Vater sich immer so zu mir umgedreht, wollen wir die kaufen?
Und ja, sowas. Natürlich wollen wir. Ja. Am Schillerplatz gab es den Modellbahnladen Schubert, ganz bekannt zu DDR-Zeiten. Und der hatte draußen im Schaufenster eine richtige, sehr schöne TT-Modellbahnanlage. Und die fuhr auch immer. Also nach bestimmten Zeiten. Dort habe ich mir stundenlang die Nase platt gedrückt, nur um draußen zu gucken, aha, so kann man das machen. Die Züge fahren dort. Da fuhren natürlich auch immer die neuesten Modelle, die auf den Markt gekommen waren. Und ist man dann aber reingegangen und wollte sagen, ich möchte gern die Lok, die hier draußen fährt. Haben wir nur 3 Stück gekriegt, die sind schon alle weg. Da müssen sie in 3 Monaten nochmal wiederkommen, da kriegen wir vielleicht nochmal 3. Also wenn dort eine große Schlange stand, einfach anstellen, es gab irgendwas in TT. Man hat alles mitgenommen, egal was es war, weil es gab immer bloß 1 oder 2 Wagen. Also es war immer Mangelware.
Ja, das war auch so ein bisschen wie, man muss Geduld haben.
Richtig, genau so war das. Und man musste wissen, wo es was gibt und man musste auch vielleicht auch jemanden kennen, der dort arbeitet. Das war immer von Vorteil.
Deswegen war es immer gut gewesen, dass meine Mutter bei der HO gearbeitet hat. Was ist denn für Sie das schönste Modell, was Sie zu DDR-Zeiten bekommen haben?
Ja, das ist schon eigentlich die erste Lok, die 2310. Das war so eine Neubaudampflok, die ist gerade im Vorbild rausgekommen, also noch gebaut worden und gab sie schon im Modell. Also das Modell war fast eher auf dem Markt als die Vorbildlok. Das war mit die letzte DDR-Neubaudampflok, die bei uns gebaut wurde und dann ist er dann die Dieselloks gekommen und dann ist er dann elektrifiziert worden. Und das ist eigentlich immer noch meine schönste Lok, weil mit der konnte man auch einen Schnellzug fahren, einen Personenzug oder einen Güterzug. Also man konnte dort alles an Wagen dort dranhängen. Die war auch sehr leistungsstark.
Ja. Und die ist noch im Betrieb, die funktioniert noch tadellos?
Die funktioniert tatsächlich nach fast 70 Jahren. Die kann man 70 Jahre in die Kiste legen, stellt die raus, setzt sie aufs Gleis und die fährt noch los.
Ja.
Das können Sie mit einer heutigen Lok nicht mehr machen.
Da ich in einer Gegend aufgewachsen bin, wo es Tagebauer gab, gab es sogar Modelle, Modellloks, Tagebauloks, die Abraum und Kohle gefahren haben. Das war immer auf so einen Platten mit drauf.
Mhm. Das war was ganz Spezielles, musste man aber dann selber bauen, weil meines Wissens gab es in TT oder H0 oder N nicht als Modell.
Nee, das musste man wirklich selber bauen.
Ja. Anfassen, ja. Gab es aber auch Bauanleitungen, im Modelleisenbahner gab es für viele Loks, die es nicht zu kaufen gab, also Anleitung, dann hieß es dann aus der ganzen Messingplatte das rausfeilen, Ritzel besorgen, Motoren besorgen, das war ja alles Handarbeit, musste alles selber gemacht werden.
Heute
man musste das auch berechnen, man musste wirklich berechnen, welche Übersetzung braucht man, um den Motor runter zu regeln, brauchte man 3 Ritzeln, damit die Lok im Modell nicht zu schnell fuhr. Dementsprechend auch die Geschwindigkeit hatte, die die braucht.
Mhm. Ja, heutzutage kann man vieles zum Beispiel mit 3D-Druck machen, was es damals leider nicht gab.
Da hieß es noch feilen und hämmern und ausschneiden.
Aber Sie haben auch wahrscheinlich unzählige Stunden beim Modellbau zugebracht. Das hat aber auch wirklich echt viel Spaß gemacht.
Ja, ich habe Ihnen mal hier meinen ersten Wagen mitgebracht.
Oh ja.
Das ist noch in Pappe gemacht und mit einem Messer ausgeschnitten. Da war schon ungefähr 13, 14, wo ich diesen Wagen selber gebaut habe.
Sehr
weil
schön.
Es eben solche Wagen nach sächsischem Vorbild im Modell nicht gab. Und ich wollte eben Wagen bauen oder Wagen bei mir fahren lassen, die in Sachsen auch gefahren sind zu der Zeit noch.
Das ist ganz normale Pappe.
Das ist Pappe.
Und dann wahrscheinlich mit Nitrolack drüber.
Richtig.
Mhm. Ja, das war noch zweite oder vielleicht sogar dritte Klasse, ne? Das hat es ja früher gegeben.
Ja,
die Holzklasse.
Die
dritte, ja.
Gut, die dritte hat man 1959 abgeschafft, aber nur, dass sie draußen nicht mehr dran stand, innen hat sich ja nichts geändert.
Richtig.
Jetzt ist sie ja trotzdem geblieben.
Ja, da kann ich mich sogar noch dran erinnern, mit solchen Zügen in der Kindheit noch gefahren zu sein, denn die hatten auch Ausgänge, glaube ich, in beide Richtungen gehabt. Man konnte links und rechts aussteigen.
Ja, es sind die sogenannten 1000-Türen-Wagen. Wenn Sie hier genau hinschauen, sehen Sie hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Türen.
Da, sozusagen jedes Abteil hatte eine eigene Tür gehabt.
Richtig, man konnte aus der Tür nach draußen aussteigen.
Ja.
Es gab also in der Mitte keinen Durchgang, sondern die Abteile waren von außen nur zu zugänglich.
Ja.
wenn man auf Toilette musste, musste man eben gucken, wie man dorthin kam, weil die genau in der Mitte war.
Ja, ich war auch nicht nur von dem Kleinen, sondern man war ja selber auch immer von den großen Bahnen fasziniert. Wenn wir an der Schranke stehen mussten, hat meine Mutter immer, ach, ist gerade die Schranke wieder untergegangen und meine Schwester auch nicht. Die fand das auch nicht gut, aber ich fand es gut, weil dann habe ich schon geguckt, aus welcher Richtung kommt jetzt der Zug.
Ja.
Und oh, mal sehen, ist die Dampflok, wie rum die jetzt den Zug gerade zieht.
Vorwärts oder rückwärts.
Rückwärts oder genau. Sowas.
Und von mir aus hätte die Schranke immer unten bleiben können.
Ja.
Also ne, ich könnte auch stundenlang gucken. Ich bin da extra auch im jugendlichen Alter mit Freunden vom Hof, sind wir mit dem Fahrrad auf dem Rangierbahnhof nach Friedrichstadt gefahren.
Ja.
Da haben wir uns bloß auf der Brücke gestellt, da waren dann noch 40 Gleise. Davor ständig ein Zug ein und aus mit Dampflok und 40 Güterwagen dran. Da haben wir geschaut, was da für Güterwagen, welche Lok da, welche Lokbaureihe. Da haben schon Zettel mitgenommen, schon aufgeschrieben, die Nummern, welche Lok das war. Und genauso mache ich das heute noch.
Ja, ja.
Und dadurch habe ich mir auch ein Riesenarchiv aufgebaut, einen eigenen Aufnahmen. Also selber fotografiert und selber auch gesammelt, Fotos und Negative.
Ja, das habe ich mit meinem ersten Fotoapparat dann auch gleich gemacht, mit der Pouva-Start, die ich hatte, an der Bahnstrecke gestanden und fotografiert, um die Details, wenn man basteln wollte, ganz einfach da zu haben.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Es geht gerade bei uns um das große DDR-Hobby Modelleisenbahn. Matthias Hengst hat bereits von der über 50 Quadratmeter großen H0-Anlage seines Modelleisenbahnclubs Elbflorenz in Dresden erzählt. Auch eine TT-Anlage existiert, die umfasst 5 Quadratmeter. Und was gibt es noch so?
Haben wir noch in der Mitte jetzt seit 2014 eine Anlage nach Vorbild. Das ist auch TT, aber Schmalspur. Dort haben wir die Franzburger Kreisbahnen nachgebildet. Die fahren mal zwischen Bad und Dammgarten und zwischen Bad und Stralsund bis 1971.
Mhm.
Also schon lange stillgelegt.
Das ist aber im TT.
Also der Maßstab ist TT, aber das ist eine Schmalspurbahn, die fährt auf Endgleisen, also 1000 mm umgerechnet im Vorbild. Das ist also auch eine Schmalspurgröße.
Ja.
Dort haben wir 6 Module und fahren nach Vorbild. Also wir haben die Loks selber gebaut, die Wagen sind selber gebaut, die Gebäude sind selber gebaut. Das ist alles nach Vorbildbahnhöfen gestaltet, nach Vorbildfotos. Also ich kenne mittlerweile viele Leute dort oben, bin auch gerade dabei, ein Buch über die Strecke zu schreiben. Also ich bin auch literarisch tätig,
sozusagen
in der Richtung. Also nicht bloß Modellbau, sondern mich interessiert auch die ganze Geschichte zu den Strecken und zu der ganzen Historie, wie die Strecken entstanden sind und die Lokomotiven.
Ja. Zu DDR-Zeiten war es so gewesen, da hat man viel gebaut, weil es das nicht gab. Da wurde gebastelt, aber noch und nöcher. Man hat Wagen gebaut und Loks sind auch gebaut worden. Ja. Das waren ja dann einzigartige Modelle. Die gab es ja nur ein einziges Mal. Ne?
Das ist richtig. Ich habe zum Beispiel auch zu DDR-Zeiten an Modellbahnwettbewerben mit dran teilgenommen. Es gab einen Modellbahnwettbewerb in der DDR und die besten Modelle wurden dann zu internationalen Modellbahnwettbewerben geschickt, die auch Ostbeteiligung hatten und auch Westbeteiligung. Also die Bundesrepublik hat da auch dran teilgenommen. Und da habe ich zum Beispiel 1983 die Baureihe 84 nachgebaut, die auf der Müglitztalbahn gefahren ist. Selber aus dem Ganzen gefeilt, in Deutsch gesagt. Und die war dann sogar bis nach Budapest gekommen, bis zum internationalen Modellbahnwettbewerb.
Ja.
Da gab es dann Bewertungen, gab auch Teilnehmerurkunden. Also den Preis hatte ich nie gewonnen, aber immerhin teilgenommen.
Man wäre natürlich auch hin und wieder gerne irgendwo hingereist, aber bei internationalen Wettbewerben.
Das ging leider nicht.
War es nicht so leicht gewesen, wenn ja zum Beispiel in den Niederlanden stattgefunden hat
richtig,
oder sowas. Ne?
Richtig.
Leider. Also, die N-Anlage haben Sie dann noch, ja?
Wir haben eine N-Anlage, das ist aber dann die Spielanlage für die Kinder. Die haben die Kinder auch selber gebaut.
Die Jugendgruppe bei Ihnen,
die Jugendgruppe hat eine N-Anlage selber gebaut. Die bedienen auch die N-Anlage, wenn andere Kinder da sind. Also zeigen denen, wie das funktioniert. Dasselbe haben wir auch nochmal in so einer kleinen H0-Digitalanlage, wo die Kinder auch lernen können, wie das Digitale funktioniert. Und dann haben wir noch eine zweite große TT-Anlage. Dort ist die Altmark nachgebildet. Also Altmark sind Strecken zwischen Salzwedel, Stendal und Haldensleben. So kleine Nebenbahnen. Die haben wir auch im Original nachgebaut. Mhm. Dort haben wir auch wieder Fahrzeuge und Häuser und sowas selber gebaut. Dort ist die Besonderheit, dass wir dort Herbst nachgestaltet haben, was auch selten gemacht wird, also mit Rübenernte und fallende Blätter, also die Bäume alle schön gelb, also schön bunt ist die Anlage.
Da müssen Sie auch malerisches Geschick haben, um das alles einzufärben. Ja,
man braucht viele Vorbildfotos, das ist richtig,
genau,
dass man das so gestalten kann.
Dann maßstabsgetreu versucht, dann nachzugestalten. Und dann gibt es noch eine Platte mit der Dresdner Straßenbahn?
Na, die ist an der H0 dran, also an der großen Clubanlage, die ist so davor gebaut. Dort fährt original Dresdner Straßenbahn, also von den alten Goda-Triebwagen über MAN-Triebwagen bis zu den modernen Tatras. Also wir können alle Generationen dort nachbilden, was so aktuell jetzt auf Dresdner Straßen fährt, haben wir dort auch in Nachbildung, auch in H0 dann.
Wir haben ja in der DDR hauptsächlich Produkte gehabt, wahrscheinlich von Pico aus Sonneberg.
Pico ist H0, richtig. Dann gab es aber auch viele andere Hersteller noch. Es gab noch Ruska, es gab Gützold. Dann gab es noch Wagenhersteller. Also die waren fast alle in Sachsen konzentriert. Also Sachsen ist das Modellbahnland schlechthin. Da gibt es auch die meisten Modellbahner. Und dementsprechend gab es auch dort die meisten Firmen, die für die Sachsen dann auch produziert haben.
Ja, genau. Wir haben ja auch noch in Sebnitz, genau.
Das ist der Nachfolger von Berliner TT-Bahn. Das ist jetzt Tillich. Die sind 1993 in Berlin, haben die zugemacht und sind nach Sebnitz gegangen. Und Tillich war der Firmengründer. Das ist der Nachfolger von Berliner TT-Bahn.
Vielleicht hat ja der ein oder andere Lust bekommen, auch mit einer Modelleisenbahn zu spielen und jede Menge zu basteln. Wer Interesse am Modellbahnclub Elbflorenz hat, was sollte diejenige oder derjenige tun, Matthias Hengst?
Da muss ich erstmal bei uns bewerben. Und da muss erstmal Mittwochnachmittag, wenn wir so einen Bastelnachmittag haben, so zwischen 15 und 18 Uhr mal vorbeikommen, dass man sich dann mal unterhält, er sich ja die Anlagen mal anschaut, sagt, was er gern machen möchte, wo er schon ein paar Vorkenntnisse hat, also was so seine Vorlieben sind, ob er lieber Landschaft oder lieber Elektrik macht oder lieber Fahrzeuge baut, dass man denjenigen dann dementsprechend auch einsetzen können. Also wir suchen in allen Bereichen und wir haben immer ständig genug Arbeit.
Ja.
Also ist jeder willkommen erstmal.
Anfänger
sind auch willkommen. Ja. Die müssen dann halt von uns angelernt werden und müssen dann gucken, in welche Richtung das mal gehen soll. Mhm. Also ein Allrounder an sich gibt es eigentlich nicht. Jeder hat auch eine Spezialrichtung.
Ja, oder,
das tun wir natürlich unterstützen.
Oder spezialisiert sich, wo sie sagen, ach, das wäre gut, wenn er das könnte oder sowas, sich jetzt mit Ampeln beschäftigt, also mit Signalanlagen und sowas.
Ja.
Oder Oberfahrleitungen und sowas.
Richtig.
Ja. Repariert wird bei Ihnen alles selbst?
Repariert wird bei uns selbst, wenn wir noch Ersatzteile da haben. Bei den alten DDR-Loks ist es mittlerweile so, dass wir von jeder Loktype ungefähr 3 Maschinen da haben. Und aus 3 Maschinen werden 2 gemacht, die funktionieren. Und drittes dann Ersatzteilspender.
Genau.
So wie man es gar nicht anders kennt von DDR-Zeiten.
Ausschlachten, das war so gewesen.
Wir ja vom Trabant ja auch und von allen anderen Sachen.
Alte Radios aufgehoben und so weiter und so fort. Oder Widerstände rausgenommen und dann immer in die Quarkbecher, die ausgespült worden sind, reingetan. Und das war in der Bastelwerkstatt.
Also ein großes Ersatzteillager, weil natürlich dann auch die ganzen Ritzel, die aus Plastik sind und alle anderen Sachen, das wird natürlich nach 50 Jahren, 60 Jahren irgendwann auch spröde.
Ja.
Es gibt übrigens auch Loks von DDR-Zeiten, die hatten einen Gummiantrieb, so wie Schnipsgummis, die fahren heute noch und die Gummis sind noch intakt, also die sind noch dran, die sind nie weggesprungen.
Haben Sie eigentlich noch Zeit hier mit der Eisenbahn zu spielen oder sind Sie nur am Basteln?
Ja, wir tun zur Ausstellung spielen, dann machen wir ja 5 Tage, wenn wir hier Ausstellung haben, nichts anderes, als dass wir das vorführen und den Besuchern auch zeigen. Und ansonsten habe ich zu Hause auch eine kleine Weihnachtsanlage, wo ich um so einen Weihnachtsmarkt drumherum fahre. Da habe ich erst gestern wieder ein bisschen gebastelt und einen neuen Standort dran gemacht. Das ist dann schon ein Spiel. Man will ja A, das auch mal fahren sehen und B, erfreut man sich dran, wenn die Lichter vom eigenen Weihnachtsmarkt im Modell so schön leuchten und dort der Weihnachtsmann dort mit den Schlitten vorbeifährt. Also alles im Maßstab 1 zu 120.
Ja. Holt man sich auch Anregungen, indem man einfach mal zu einer anderen Modelleisenbahnausstellung in einem anderen Land oder anderen Bundesland geht? Machen Sie sowas auch? Besuchen Sie auch andere Modellbahnausstellungen?
Ja, also immer, sobald ich unterwegs bin. Meine Frau verdreht schon die Augen, wenn irgendwo wieder eine Modellbahnausstellung ist und sagt, da muss ich rein. Mittlerweile kommt sie aber schon mit und das geht bis Südtirol runter, wo mir schon mehrmals in so einer Nachbildung war, wo ganz Südtirol nachgebildet ist. Und dadurch haben wir auch befreundete Clubs, mit denen wir zusammenarbeiten und bei denen man auch gegenseitig auf Ausstellung ist. Also nicht nur als Besucher, sondern auch mit Anlagen. Außer der großen Anlagenanlage sind ja alle anderen Anlagen transportabel. Die kann man also auch zusammenklappen oder übereinander stapeln und die tut man einen Transporter rein und fährt jetzt zu Kreischau zum Beispiel, die Ausstellung Röhrsdorf machen, wo man dann bei den anderen Clubs mit teilnehmen.
Mhm.
Und die zu uns kommt jetzt erstmal keiner, weil wir keinen Platz haben, weil wir mit eigenen Ausstellungen, mit eigenen Anlagen hier voll sind. Aber wir fahren nur mit unseren Anlagen wohin. Mhm. In Leipzig waren wir schon zur Messe, in Röhrsdorf waren wir schon, in Weinböhla, also haben schon doch ein bisschen was gesehen von der Welt.
Mhm. Als 1989 die Mauer aufging und man das erste Mal in den Westen konnte, sind Sie da auch gleich mal in einen Modelleisenbahnladen gegangen und haben sich dort umgeschaut?
Ja, ich hatte sogar die Möglichkeit, im Sommer 1989 vor dem Mauerfall im Westen drüben sein zu dürfen. obwohl ich nicht in der Partei war und auch nicht politisch engagiert.
Gab es eine Reisemöglichkeit?
Onkel in Hamburg war leider verstorben und ich hatte einfach mal den Antrag gestellt, dorthin zu fahren. Natürlich war ich auch in Hamburg bei dem Onkel, bin aber dann ins Ruhrgebiet gefahren, weil ich schon Eisenbahnfreunde hatte aus den Altbundesländern. Man hat sich schon geschrieben und Modelle ausgetauscht. Und ich habe wahrscheinlich mein ganzes Westgeld zum Leidwesen meiner Frau im Modellbahnladen gelassen und mir dann die ersten Modelle für die Schmalspur geholt, wo ich dann selber meine Schmalspurmodelle gebaut habe in TT.
Die sagen schon, so eine Kontakte, die waren möglich gewesen schon vor 89 mit
die
Westdeutschland.
Die waren sogar offiziell möglich, weil es gab zu DDR-Zeiten über die Modellbahnclubs, die konnten auch Kleinserien haben die hergestellt, also besondere Modelle, die es im Laden nicht zu kaufen gab. Und die haben die dann auch mit genutzt, um das gegen westdeutsche Modelle. Man war ja darauf verpicht, die westdeutschen Dampfloks zu haben oder die Wagenmodelle, weil die waren zu damaliger Zeit viel detaillierter als unsere Modelle. Und das waren natürlich Lücken, die bei uns fehlten, also die es bei uns nicht zu kaufen gab. Verschiedene Baureihe 01, Baureihe 03 und kleinere Tenderloks. Da konnte man tauschen, konnte man offiziell hin und her schicken. Das war auch erlaubt
vom richtig. Zoll, ja.
Und man hatte auch dann Literatur, konnte man auch schon hin und her schicken. Und teilweise war es auch schon so, dass in Publikationen, die drüben erschienen sind, schon DDR-Autoren, Bildautoren drin waren. Meistens unter Synonym, weil das war nicht gewünscht. Also man hat dann irgendeinen Bildautoren angegeben, den es eigentlich gar nicht gab, und hat dann die Bilder dort veröffentlichen dürfen. Hat eben dann 2-3 Belegexemplare bekommen dafür.
Und wenn einer eine Lok aus Westdeutschland hatte, die allen gut gefallen hat, dann hat man sich vielleicht auch hingesetzt und hat die nachgebastelt.
Richtig.
Und wenn Sie die Originallok bekommen haben, haben Sie dann aus dem DB, Deutsche Bundesbahn-Logo, für Ihre Anlage dann ein DR gemacht, Deutsche Reichsbahn?
Ja, Sie haben das voller Fass, was wir gemacht haben. Das haben wir also weggekratzt und haben dann Deutsche Reichsbahn und konnten auch die Nummern ändern. Ich hatte ein eigenes Fotolabor zu Hause und hatte auch meine Schablonen für diese Nummern da und habe die dann so draufgelegt, 01 204 zum Beispiel, was eine Lok aus dem BW Dresden-Altstadt war, die zwischen Dresden und Berlin gefahren sind bis 77. Und die habe ich mir dann als Schablone dann so verkleinert, dass ich die dann als Fotopapier auf die westdeutsche Lok draufkleben konnte. Und die natürlich dann auch so umgebaut, dass es der 01 204 entsprach. Alles möglich.
Ja. Waren die Westloks und die Ostloks auf den Anlagen kompatibel, was jetzt zum Beispiel die Voltzahl anbelangte, mit der sie gefahren sind, oder waren die Motoren anders?
Der einzige Unterschied war, es gab oder gibt immer noch die Firma Märklin bei Göppingen. Die haben ein Dreileitersystem, die haben also so einen Mittelleiter mit einem Mittelschleifer. Das ging bei uns nicht, weil wir hatten von Anfang an ein Zweileitersystem. Alle anderen Hersteller wie Fleischmann und Rocco und wie sie alle hießen, war kompatibel mit uns. Nur bei Märklin musste man von Dreileiter auf Zweileiter umbauen.
Ach, da musste man dann tatsächlich andere Gleise haben.
Oder die Lok umbauen.
Oder die Lok.
Oder Lok, eins von beiden.
Wenn jemand, sagen wir mal, sich von seiner Anlage trennen möchte und es gerne abgeben möchte, vielleicht auch was verkaufen möchte oder verschenken möchte, der kann sich garantiert auch an Sie wenden.
Ja, müssen wir uns anschauen. Verschiedene Sachen übernehmen wir bei uns kostenfrei für den Club, weil wir ja gerade eine neue TT-Anlage bauen und die H0-Anlage natürlich auch mit den alten Fahrzeugen relativ viel Verschleiß hat. Und wie ich vorhin schon sagte, müssen wir dann aus 3 DDR-Loks 2 machen, also 2 funktionieren und die dritte ist halt der Ersatzteilspender.
Es wäre auch schade, wenn jemand einfach was wegwirft, vielleicht auch funktionstüchtige Loks.
Das wäre zu schade.
Matthias Hengst, wie viele Weichen sind auf Ihrer H0-Club-Anlage, auf Ihrer größten Anlage?
85 Weichen.
85 Weichen.
Ja.
Und die sind alle elektrisch gesteuert oder ist da auch eine dabei aus historischen Gründen, dass man sagt, hier ist eine Rangierstelle, die muss mit der Hand noch gestellt werden?
Die sind alle elektrisch von den Tastenpulten aus zu steuern, also mit Unterflorantrieb. Und Handweichen haben wir jetzt bei der H0 keine mehr drauf. Weil da müsste man von den 4 Tastenpulten, Sie müssen sich ja vorstellen, die Anlage ist gestreckt, ungefähr 50 Meter lang. Da müsste man ja immer hinlaufen und die Weiche dann stellen.
Und an manche würde man wahrscheinlich gar nicht rankommen,
weil die genau mittendrin sind und die Anlage ist ja bis zu 1,80 Meter tief. Da braucht man dann 3 Meter lange Arme.
Ich kann mir sogar vorstellen, 3 Meter lange Arme oder irgendwelche Stangen, mit denen man das machen müsste, das ist auch nicht so gut. Es ist gar nicht so leicht, wenn mitten in der Platte irgendwas kaputt ist, was ausgetauscht werden muss.
Das ist richtig. Da haben wir extra ein Gestell konstruiert. Das kann man auf die Platte links und rechts einhängen und dann kann sich der Leichteste oben drauf legen und kann ihm liegen. Also ähnlich wie das in Hamburg im Miniatur Wunderland gemacht wird. Die müssen ja auch dort rein. Beziehungsweise wir haben an 2 Stellen auch herausnehmbare Teile, die man in der Mitte herausnimmt. Das ist so eine Gartenanlage, die ist im Ganzen reingesetzt. Die haben auch die Kinder gebastelt. Und da kann man von innen dann die Weichen oder an den Weichen oder an den Gleisen arbeiten.
Nun ist so eine Anlage natürlich auch ganz normal Staub ausgesetzt. Die Reinigungsarbeiten, das ist so wie zu Hause, oh, ich muss jetzt die Vitrine sauber machen oder dieses oder das Regal aufräumen und so weiter. Es ist ja doch ein Staubfänger. Das ist bestimmt auch eine Herausforderung. Man kann nicht einfach mit einem Staubsauger, da würde man vielleicht Figuren mit einsaugen, richtig, und so weiter. Richtig. Ist auch ausgesprochene Handarbeit.
Also das ist ein ungeliebtes Kind, muss ich dazu sagen, die Reinigung. Das wird nicht gern gemacht, aber muss gemacht werden, besonders vor Ausstellung, damit A, der Staub von den Häusern, von Straßen runterkommt und B, natürlich auch auf den Schienen mit Lappen geputzt wird, weil sonst die ganzen Loks und Wagen den Staub bei Ausstellung richtig einsammeln. Also sie haben richtige Fussel dann an den Loks und nach 5 Runden fahren die dann auch nicht mehr. Das zieht sich dann auch fest. Das muss also regelmäßig gemacht werden. Bei den kleineren Anlagen, die, wo man von links und rechts rankommt, machen wir dann auch Folie drüber, wenn wir keine Ausstellung haben.
Ja.
Bei der großen Anlage müssen alle dann einmal mit reinigen.
Ja. Und wenn alle mitmachen, geht es am schnellsten. Dann sollten auch keine Verspätungen auftreten.
Achtung Reisende, der Personenzug um 9.37 Uhr nach Berlin Hauptbahnhof fährt heute 5 Minuten später.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Im Mittelpunkt stehen Modelleisenbahnen. Ging es bis jetzt hauptsächlich um viele Erinnerungen, sind wir noch in der Gegenwart. Damit komme ich zu Stefan Lehmann. Bei ihm wurde aus dem Hobby auch ein Stück weit Beruf. Er baut Modelle in kleinerer Stückzahl für Liebhaber, wie zum Beispiel die Lößnitz-Grundbahn, auch Lößnitz-Dackel genannt, die im Original auf dem Bahnhof Radebeul-Ost stationiert ist. Die Bahn fährt von dort über Moritzburg nach Radebeul und wieder zurück. Das Modell ist in NE, Spurbreite 4,5 mm. Und dann stellt Lemeso von Stefan Lehmann die Harzbahnen zum Beispiel und die Bäderbahn, den Molly von der Ostsee her, in 6,5 Spurbreite. Und dann gibt's auch noch die kleinste Modellbahn überhaupt, Spur T, Spurbreite 2,9 mm. Das Modell einer sowjetischen Diesellok der Baureihe 130 ist in T nur so groß wie mein kleiner Finger. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite lemiso.de, also L-E-M-I-S-O, lemiso.de. Da steckt der Name drin von Lemiso-Gründer Stefan Lehmann. Das Interesse an solchen kleinen Modellen scheint ja durchaus auch da zu sein.
Ja. Bei uns, wir haben ein relativ großes Interesse, weil wir doch Nischen machen. Also zum einen diese kleine Eisenbahn Spur T, aber auch die Schmalspur in Spur N ist eine ganz besondere Sache, die wir eigentlich ausschließlich machen, also wenige andere. Und in so einer Nische hat man dann doch ein ganz gutes Standing, ne?
Sagt Lemiso-Gründer Stefan Lehmann. Lorenz Kästner kümmert sich bei Lemiso um die Schienenfahrzeuge. Bei meinem Besuch in Radebeul war auf dem Tisch ein Schienenoval aufgebaut mit dem Lößnitz-Dackel Spurweite N.
Also im Maßstab 1 zu 160. Und wie schon gesagt, wir suchen uns unsere Nische. Also das, was andere nicht machen. Als kleine Firma, sage ich mal, können wir mit den großen Firmen nicht mithalten. Das heißt, das ist jetzt für Spur N eine Schmalspurbahn. Und da gibt es zwei Varianten. Einmal das Spur NM, M von Meterspur, was im Prinzip den Harzer Schmalspurbahn entspricht, was dann 6,5 mm ist. Und jetzt hier speziell in Sachsen die Lößnitz-Grundbahn, die Weißeritztalbahn. Das nennt sich dann NE für Engspur. Und das sind im Original 750 mm. Und jetzt hier auf dem Tisch sind das dann nur noch 4,5 mm.
Haben Sie diesen sogenannten Lößnitz-Dackel selber als Bahn entwickelt, gezeichnet? Wie ist der entstanden?
Das haben wir selbst entwickelt für Spur NE. Gab es eigentlich so gut wie überhaupt keinen Hersteller. Das hat bisher noch keiner sich getraut, sage ich mal, anzubieten. Und deswegen waren wir an der Stelle, mussten wir halt im Prinzip alles Modelle selber entwickeln und selber konstruieren und auch selber fertigen.
Wie sind Sie zur Modelleisenbahn gekommen? Wie hat das bei Ihnen damals angefangen?
Ich bin 1967 geboren und habe schon Zeit meines Lebens hier in Radebeul gewohnt. Wir haben an der Nähe einer Eisenbahnlinie gewohnt, da fuhren den ganzen Tag Züge hin und her. Und da war schon im zarten Kindesalter meine Eisenbahnbegeisterung geweckt, sodass meine Eltern irgendwann nicht hinkamen, mir eine Modelleisenbahn zu schenken. Wir hatten damals nicht viel Platz, nur eine kleine Wohnung, deswegen wurde es Spur N. Und da habe ich im Prinzip dann mit vielleicht 6 Jahren meine erste Anlage bekommen. Die hat vielleicht 2 Jahre gehalten und dann wollte ich selber was bauen. Und da hat mein Vater mir auch relativ viel Freiheiten gelassen, mich einmal kurz angeleitet. Und seitdem betreibe ich das Hobby nahezu ohne Pause.
Weil Sie sagen, auch schon damals haben Sie angefangen, selber zu bauen, selber zu basteln. Womit haben Sie angefangen? Was haben Sie so als erstes zustande gebracht?
Ja, man hat als erstes mal angefangen, eine Schiene auf eine Platte zu nageln und einen Zug draufzustellen und eine Elektrik zu machen und ein Haus zu beleuchten, eine Glühbirne anzuschließen und einen Schalter zu machen für verschiedene Lokomotiven, dass man die gleichzeitig fahren lassen kann und ist so ein bisschen in die Grundlagen der Elektrik reingefuchst. Und ja, die Fähigkeiten wachsen, die Ansprüche wachsen. Man will natürlich auch gerne so ein bisschen das machen, was man in seinem persönlichen Umfeld sieht. Und wie schon gesagt, ich habe mit Spur N angefangen. Spur N war der einzige Hersteller in der DDR, die Firma Pico gewesen. Und da war in der Nenngröße N das Angebot doch sehr überschaubar. Es gab vielleicht so 2-3 Lokomotiven nach deutschen, ostdeutschen Vorbildern. Aber ganz viele russische, tschechische, belgische und andere Vorbilder, französische Sachen, die man im täglichen Leben nicht sieht. Deswegen entstand irgendwann der Wunsch, doch mal das nachzustellen, was man selber hat. Und dann fängt man an, aus vorhandenen Lokomotiven mal irgendwie was zu basteln, dass es eine andere Lokomotive wird. Das heißt, man nimmt sich irgendwie 2 Dampfloks, zerlegt die und setzt die irgendwie anders wieder zusammen, dass es eine neue Lokomotive wird. Das heißt, man baut seine Fahrzeuge irgendwann oder fängt an, Fahrzeuge selber zu bauen. Das war sicherlich dem Mangel geschuldet an entsprechenden Vorbildern für die Deutsche Reichsbahn in Spur N, was vielleicht nicht schön war, aber wie gesagt, alles im Leben hat ja immer seine 2 Seiten, eine positive und eine negative. Die negative war, es gab nicht viel. Die positive Seite dieser Sache war, man wird kreativ und fängt an, sich selber Gedanken zu machen und wird schöpferisch tätig und bastelt, sag ich mal, sich eine Lokomotive selber im zarten Alter von 10, 12 Jahren vielleicht.
Wenn Sie sich für Mini-Eisenbahn interessieren sollten, dann gehen Sie doch ganz einfach auf die Internetseite lemiso.de. Alles platzsparend und klein, aber oho. Das war unser Podcast rund um die Modelleisenbahn.
Achtung, bitte Türen schließen, Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges.
Vielen Dank für Ihr Interesse und wie immer würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und sich weiter umhören in unserer ARD-Audiothek. Da finden Sie garantiert was für sich. Sie finden einfach Zugang über die App zur Audiothek oder über unsere Internetseite mdrsachsenradio.de. Da kann ich Ihnen zum Beispiel weitere Themen aus der Exquisit-Reihe empfehlen. Ich habe mich mit dem Sohn des einst beliebten Schnellzeichners Heinz Fülfe getroffen, besser bekannt als Thaddäus Punkt mit Hund Struppi. Und Frau Elster hat Heinz Fülfe auch seine Stimme geliehen. Oder wie wäre es mit dem Sonntagsbrunch mit prominenten Gästen? Diesen Podcast finden Sie ebenfalls auf unserer Internetseite mdrsachsenradio.de. Und hier, wie steht's noch der Hinweis, wenn Sie Fragen haben und auch Anregungen, wen wir mal einladen sollten ins Ostmagazin Exquisit, können Sie uns gern einen Tipp geben über unsere E-Mail-Adresse exquisit@mdr.de. Ich bin Frank-Michael Bauer. Vielen Dank fürs Reinhören und Weitersagen. Bleiben Sie neugierig und bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Die.